Tous les jours. Dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev steht wie 2018 im Viertelfinale der French Open im Herren-Einzel. Madison Keys, Simona Halep, Ashleigh Barty, Amanda Anisimova stehen auch im Viertelfinale. Jan-Lennard Struff hat diesen Einzug ins Viertelfinale verpasst, dadurch, dass er gegen Novak Djokovic verloren hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tous les Jours, unserem Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und genauso überrascht, dass Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht hat, hier ist Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir anfangen, bevor wir über das Match von Alexander Zverev sprechen, müssen wir mit einer Nachricht aufmachen, die heute durch die Gazetten gegangen ist. Andy Murray wird sein Comeback, sein sportliches Comeback geben. Aber, und da müssen wir das Sternchen dran machen, nur im Doppel. In Queens wird er mit Feliciano Lopez an den Start gehen. So wie er bei den Australian Open geklungen hat, als er gesagt hat, er hofft, dass Wimbledon sein letztes Turnier sein wird und er dann zurücktreten wird und dann die Hüft-OPs gegeben hat, die auch von Bob Bryan durchgeführt worden ist. In der Stimmung, in der er jetzt ist, das ist eine Wendung um 180 Grad und Andy Murray macht wirklich einen wirklich positiven Eindruck wieder.
Das hatte sie ein bisschen angedeutet. Es gab schon ein paar positive Nachrichten, eben nachdem diese OP vollzogen worden war. Damals waren die Optionen ja ungefähr so dargestellt worden, entweder er macht jetzt die OP, dann besteht allerdings die Gefahr, dass er nie wieder wird spielen können, zumindest nicht als Einzelspieler und vor allem nicht auf dem Niveau, das er gewohnt war. Oder aber er hat keine OP, bereitet sich spezifisch auf Wimbledon vor und tritt dort zurück. Er hat dann die Option gewählt, hey, ich probiere es mit der OP. Jetzt scheint er sich fit genug zu fühlen, um doppelt zu spielen. Und das war immer so ein bisschen die Frage, hey, vielleicht ist es aber nur möglich, danach doppelt zu spielen, weil es natürlich eine andere Art von physischer Anstrengung ist und auch eine andere Art von Bewegungsapparat oder Bewegungen braucht, um doppelt zu spielen im Vergleich zum Einzel. Er hat das jetzt also quasi schon mal bestätigt, dass es wohl ähnlich gut wie bei Brian gelaufen ist. Jetzt kann sehr gespannt sein, wie er sich dort präsentiert. Er sagt, dass er sich gut fühlt, dass er schmerzfrei ist. Wir wissen, dass er ein guter bis sehr guter Doppelspieler sowieso ist. Also da wahrscheinlich jetzt gar nicht so viel wird aufholen müssen. Ja, und dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, aber die werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können, bis er wirklich gespielt hat. Bedeutet das auch, dass er in Wimbledon dabei ist? Vielleicht auch im Rest des Jahres? Nur Doppel, nur Einzel? Er hat heute nur ein Pressestatement rausgegeben, von daher müssen wir mal abwarten, bis er dann das erste Mal in Queens gespielt hat, in ungefähr anderthalb Wochen.
Ich glaube, er möchte tatsächlich erstmal Queens abwarten. Er spielt zusammen mit Feliciano Lopez. Es gab ja dann auch mal Gerüchte bzw. Gespräche, warum spielt er nicht mit seinem Bruder zusammen? Wir hatten in den letzten Tagen schon das angekündigt, dass der Bruder sich jetzt von Bruno Soares getrennt hat und jetzt ab nach den French Open mit Nils Kapski zusammen spielen wird. Jamie Murray hatte sich im Telegraph geäußert, hatte gesagt, es sei wohl keine Option für ihn, in Wimbledon dann mit seinem Bruder zusammen zu spielen, weil er sei jetzt im Moment in seinen Peak-Jahren und wenn er mit Andy Murray zusammenspielt und er nicht weiß, ob der fit ist, dann würde er vielleicht eines von diesen Jahren aufgeben. Deswegen sieht es wohl eher nicht so aus, als ob die beiden zusammen Wimbledon spielen werden, aber wenn wir Andy Murray so überhaupt sehen würden, das wäre ja schon mal Erfolg.
Du hast gerade spekuliert, dass natürlich eine Option Feliciano Lopez wäre. Ein sehr guter Doppelspieler, ein richtig guter Rasenspieler. Also vielleicht ist da was drin. Vielleicht würde jemand anders sich in Anführungszeichen erbarmen. Aber ich vermute, Murray will sich das sowieso alles erstmal in Queens angucken. Und wenn es dort gut läuft, kann es ja auch sein, dass er sagt, hey, ich habe wahrscheinlich die Option, nächstes Jahr noch in Wimbledon zu spielen. Dann ist der Druck in diesem Jahr gar nicht so groß, sondern dann kann ich mich wirklich in Ruhe vorbereiten, ein Jahr lang.
Muss ein gutes Gefühl sein für jemanden, der die letzten Jahre kaum die Schuhe zumachen konnte, dass er im Moment wieder schmerzfrei ist.
Auf jeden Fall. Wir hatten während der Australian Open schon ziemlich ausführlich über die ganze Sache gesprochen. Es war auch sehr offensichtlich, wie er gelitten hat. Vor allem in dem Match, das man dann sehen konnte gegen Roberto Bautista. Gut, da ging es ihm offensichtlich nicht gut. Also es ging ihm schlecht. Und dass er sich davon in Anführungszeichen wiederholt hat oder dass ihm die Operation geholfen hat, darüber hinwegzukommen. Das ist ja so erstmal die positive Nachricht. Und wenn er dann wieder ins Tennis zurückkehren kann, umso besser.
Wir werden es sehen und wir werden natürlich darüber in unseren regulären Ausgaben von Chip in Charge darüber berichten. Aber jetzt gehen wir zum sportlichen Geschehen des heutigen Tages. Und wir haben ein ganz klares Match des Tages, nämlich das von Alexander Zverev gegen Fabio Fognini. Die beiden haben sich erst vor ein paar Wochen getroffen in Monte Carlo. Damals hat Fabio Fognini relativ klein zwei Sätzen gewonnen, hat dann ja auch das Turnier gewonnen. Es war so ein bisschen die Das war so ein bisschen das Versprechen eingelöst von Fabio Fognini, der Philipp spricht davon seit Anfang dieses Podcasts, seit 2014, dass er glaubt, dass Fabio Fognini irgendwann mal die French Open gewinnen könnte. Fabio Fognini wird auf jeden Fall bis 2020 warten müssen, um dieses Turnier zu gewinnen. Denn Alexander Zverev hat heute in vier Sätzen gewonnen. 3-6, 6-2, 6-2 und 7-6. Und Philipp, wir können sagen, nach schwachem Start im ersten Satz, nachdem er sich dann auch wieder mit seinem Aufschlag rumgehadert hat oder nachdem er sich mit seinem Aufschlag rumgeschlagen hat, hat er sich in den Sätzen 2, 3 und 4 deutlich gesteigert gegen Fabio Fognini, der, und das ist auch so ein bisschen Running Gag hier in unserem Podcast, zwischendurch dann auch wieder die Gedanken hat wandern lassen und nicht immer zu 100% da war, aber trotzdem muss man das erstmal ausnutzen. Und als Fognini im vierten Satz wieder voll da war, da hat Zverev dagegen gehalten und hat den Tiebreak relativ souverän dann mit 7-5 gewonnen.
Selten kann man ein Match ja wirklich an einem Moment aufhängen, aber hier fühlt sich schon so an. Du hattest es angesprochen, Fognini war gut ins Match gekommen, hat ganz gut aufgeschlagen, Zverev nicht so gut. Fognini hat sich, glaube ich, 2 Breaks im ersten Satz geholt, hat da die Art von Tennis gezeigt, die ihn eben nicht nur hat Alexander Zverev besiegen lassen in dieser Saison, zum Beispiel auch Rafael Nadal, und das ist einfach seine Fähigkeit, den Ball früh zu nehmen und Spieler, die weit hinter der Grundlinie stehen, aus ihrer Komfortzone raus zu manövrieren. Außerdem hat er einfach einen sehr guten Return und eigentlich einen ganz guten ersten Aufschlag. Also das war Fognini in anständiger Form im ersten Satz. Dann hat er Breakbälle im fünften Spiel des zweiten Satzes. Einige davon ewig lange Spiels. Zverev fährt die ab. Fognini geht danach ein wie eine Primel. Also zumindest für die nächsten 50 Minuten hat sich dann auch behandeln lassen, hat rumgehadert, war nicht zufrieden, war unglücklich. Und das war dann die Phase, wo Zverev eben aufs Gas gedrückt hat. Und das ist natürlich das, was einen Spitzenspieler auszeichnet. Es ist ja ein altes Klischee, aber stimmt einfach, Spitzenspieler sind diejenigen, die A, solche Situationen ausnutzen können und B, durch selber oder eigene schlechte Phasen durchkommen. Und das hat Zverev hier gezeigt und hat sich eine ziemlich schnelle 2-1 Satzführung geholt. Und dann hat man wieder ein Match auf Augenhöhe, als Fognini zurückkam. Er hat dann kam dann ein bisschen in die Bredouille Anfang des vierten Satzes, hat dort dann aber sich rausgearbeitet und wirklich dann selber Chancen gehabt zum Ende des vierten Satzes, unter anderem eine Breakchance, die Zverev auf beeindruckende Art und Weise mit einer tollen Rückhand die Linie entlang abgewehrt hat, und dann im Tiebreak des vierten Satzes kann man einfach sagen, Zverev war solider. Fognini hat sich, glaube ich, 3-mal die Chance eröffnet, einen Punkt mit einer Vorhand abzuschließen, aber Zverev hat hinten dicht gemacht, Fognini ist zu großes Risiko gegangen, hat 3 Fehler eingebaut, einen Doppelfehler. Weg war der Satz, weg war das Match, Zverev hat genau das gezeigt, was ihn bis an die Weltspitze geführt hat. Das ist diese Solidität von, naja, ich wollte gerade sagen von der Grundlinie, sagen wir mal von hinter der Grundlinie, plus ein toller erster Aufschlag, plus dass er eben erstmal besiegt werden muss. Und Fognini hatte dafür heute weder die spielerischen noch die mentalen Fähigkeiten.
Was mir gefallen hat an Zverevs Spiel heute, ist, dass er Anpassungen vorgenommen hat. Er hat im ersten Satz wieder sehr passiv gespielt und ich habe es eben schon gesagt, der Aufschlag war wieder nicht gut. Insgesamt war der Aufschlag nicht gut. Das müssen wir auch dann in der Deutlichkeit sagen. 14 Asse zwar, aber auch 12 Doppelfehler. Dazu hat er dann allerdings mit seinem zweiten Aufschlag heute relativ viele Punkte gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Faktor. Die Punkte nach zweitem Aufschlag hat er sonst in den letzten Runden, in den letzten Wochen immer so auf 30-35% Ebene gehabt. Heute waren es über 50%, die er mit seinem zweiten Aufschlag gewonnen hat. Auch das war ein Faktor, auch wenn er diese 12 Doppelfehler gespielt hat. Aber worauf ich hinauskommen wollte, ist, dass er nach Ende des ersten Satzes angefangen hat, aggressiver zu spielen, Surf and Volley zu spielen, dass er mit dem zweiten Schlag nach vorne gegangen ist, dass er versucht hat, Punkte abzukürzen, dass er gedacht hat, ja, hinten an der Grundlinie werde ich wohl nicht glücklich gegen Fognini, der im ersten Satz wirklich sehr gut aussah. Das hat mir heute gefallen, dass er diese Anpassungen vorgenommen hat und das relativ früh und sich dann wirklich auch da das konsequent durchgezogen hat, weil am Ende hatte er insgesamt 46 Netzangriffe.
Leider kann man, oder ich habe es zumindest noch nicht entdeckt auf der French Open-Seite, diese Statistik sehen, der Länge der Ballwechsel. Nee, und
kann man leider nicht. Kann man leider nicht.
Ja, von wem die gewonnen werden. Es wird aber zwischendrin immer wieder eingeblendet. Hier bei Zverev gegen Fognini, ich glaube, es war Mitte des vierten Satzes, wurde es eingeblendet. Fognini, wenig überraschend, hat die langen Ballwechsel ziemlich klar dominiert. In so einer Ratio ungefähr 70-30. Auch die mittellangen, also 4-9 Schläge, war er ein Stück besser. Aber alles, was unter 4 Schläge war, hat Zverev für sich entschieden. Das war, glaube ich, so 72-51 oder so. Und das ist einfach ein signifikanter Unterschied in einem Tennismatch. Und das ist das Resultat von dem, was du angesprochen hast. Dass er schneller auf den Punkt gewinnen gegangen ist, natürlich. Bei sowas kommen auch ein paar Fehler dazu. Da kommt schwächerer Return-Tag dazu, als man es vielleicht von Fognini erwarten würde. Aber das ist primär Resultat des Tuns von Alexander Zverev. Und darüber hat er das Match für sich entschieden, weil er die Punkte halt einfach dominiert hat. Und Fognini hat die langen und spektakulären Rallyes primär für sich entschieden, aber von denen gibt es bei weitem nicht so viele wie kurze Ballwechsel. Und da hat Zverev gewonnen. So hat Zverev im letzten Jahr eben auch in der Sandplatzsaison sehr viele Siege geholt. Und heute war er einigermaßen nah dran an dieser Bestform. Und er war selber ein Stück besser, als er in Monte Carlo war, wo er ja gegen Fognini verloren hat. Fognini war schwächer. Und eben, Zverev, der ja auch im Ruf steht, nicht das bei Grand Slam Turnieren erreichen zu können bisher, was ihm außerhalb der Grand Slams gelingt, hat heute genau das geschafft, während Fognini, dem ein ähnlicher Ruf, nur auf etwas niedrigerem Level hinterher eilt, dass er nämlich auch nicht das erreichen kann bei Grand Slams, was er sonst schaffen sollte, es eben nicht gekontert. Und da war Zverev der Spitzenspieler und Fognini war es nicht.
Fognini war es nicht, Zverev war es nicht und ich habe jetzt zurück überlegt, ich glaube, es war das beste Match von Alexander Zverev in dieser Saison auf Sand.
Wahrscheinlich schon, nicht um mich, muss ich zugeben, war mal unglaublich schwer, kann mich selten wirklich an einzelne Matches erinnern, aber da du hier derjenige mit dem besseren Gedächtnis bist, stimme ich dir einfach mal zu.
Obwohl ich der Ältere bin. Alexander Zverev steht im Viertelfinale und er trifft auf Novak Djokovic. Der hat heute gegen Jan-Lennard Struff kaum Fehler gemacht, hat 6:3, 6:2, 6:2 gewonnen. Jan-Lennard Struff hat überragend gut angefangen. Die ersten 6 Spiele waren wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau. Er hat hinterher im Interview bei Matthias Stach und Boris Becker dann gesagt, ja, und dann fing er an, mich aus dem Platz zu treiben. Dann war ich in Court-Positionen, in die ich überhaupt nicht gerne rein möchte. Und dann hatte er mich. Und das ist einfach so unglaublich. Dazu kam dann noch, dass es ein bisschen geregnet hat. Die Bälle wurden schwerer. Ich habe kaum über 200 km/h aufgeschlagen. Das ist alles dann nicht so zu meinen Gunsten gelaufen. Er sagte, er hat sich nicht so richtig wohlgefühlt auf dem Platz, dass er so klar gegen Novak Djokovic verloren hat. Jan-Lennard Struff war sehr ehrlich, sehr offen in seiner Analyse. Er hatte keine Chance heute gegen Djokovic. Und ich frage mich, wer eine Chance gegen Novak Djokovic hat in solch einer Form. Wahrscheinlich Rafael Nadal, vielleicht Stan Wawrinka, vielleicht Roger Federer. Aber viel mehr sind es nicht.
Ja, Dominic Thiem können wir vielleicht noch in die Runde werfen.
Ja, Dominic Thiem, ich vergessen, Entschuldigung.
Aber das war schon sehr gute Leistung. Du hast die ersten 6 Spiele angesprochen. Da hatte Struff ja auch einige spektakuläre Punkte drin. Das Problem in Anführungszeichen an spektakulären Punkten ist natürlich, dass man dafür häufig viel Risiko gehen muss und ab und an auch ein bisschen Glück braucht. Und als Djokovic merkte, hey, okay, Struff ist hier wirklich rausgekommen und geht das Risiko, was er in den vorherigen Runden gebracht hat und ist in der Lage, diese Bälle unterzubringen, hat er gesagt, naja, okay, aber so ein Match wollen wir hier nicht spielen, wir spielen lieber Novak Djokovic Tennis. Und ja. Novak Djokovic Tennis ist dann halt wirklich hinten, halben Schritt nach hinten gehen, alles aufsaugen, was ihm Struff entgegenspielt. Struff dann aber eben nicht nur die Bälle vor die Füße zurückspielen, sondern einfach schön in die Ecke, von links nach rechts. Irgendwann hat er die Fehler bekommen. Und das ist natürlich die große Djokovic-Kunst. Und wenn wir schon über die besten Leistungen seit Match X sprechen, das ist sicherlich eine der besten Leistungen, die Djokovic gebracht hat seit dem Finale bei den Australian Open, weil das einfach so fast locker und leicht runtergespielt war gegen einen Spieler, der in der Theorie gefährlich sein kann für ihn, und das hat er einfach sowas von souverän gelöst, stand dann ja nachher locker und leicht auf dem Platz unter dem Regenschirm, hat noch ein bisschen parliert auf Französisch, und so war es ein Arbeitstag, der leicht aussah, aber eigentlich nur damit zu tun hatte, dass er halt einfach auf überragendem Niveau Tennis spielen kann.
Es mag eine Binsenweisheit sein, aber Struff hätte so ein Wetter wie gestern gebraucht, oder? 30 Grad, ganz, ganz knochentrocken der Platz, der Ball springt hoch ab, sein Aufschlag erreicht 210, 215 km/h, da hätte er vielleicht 5-6 Spiele mehr gewonnen mit.
Du sagst, es 5-6 Spiele mehr gewonnen. Ich hätte vorher gedacht, hey, er hat wahrscheinlich eine Chance, einen Satz hier zu gewinnen, aber nachdem ihm Djokovic halt auch so ein bisschen den Zahn gezogen hat nach diesem Schnellstart, da ist es vermutlich sehr, sehr schwer, wieder von zurückzukommen, weil Struff merkt ja, hey, da habe ich auf hohem Niveau gespielt, und auf einmal kommt Djokovic und sagt, nö, das machen wir heute aber nicht. Und egal, wie gut man ist, wie risikobereit man ist, das muss ja an einem Spieler knabbern.
Novak Djokovic hat gegen Jan-Lennard Struff überhaupt keine Mühe gehabt und hat in 3 Sätzen gewonnen. Trifft jetzt auf Alexander Zverev. Die beiden haben eine 2-2-Bilanz gegeneinander. Ich habe heute eine sehr lustige Statistik gesehen. Wenn Alexander Zverev gewinnt, ist er der einzige Spieler neben Andy Roddick, der eine positive Bilanz hat, wenn zwei Spieler oder wenn ein Spieler gegen Novak Djokovic mehr als 4 Matches spielt. Das wäre eine überragende Statistik.
Wäre wahrscheinlich auch der größte Sieg seiner Karriere.
Ja, wahrscheinlich.
Er hat natürlich das ATP World Tour Final da stehen, aber mit einem Grand Slam Novak Djokovic besiegen, größer geht's nicht. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass es passiert. Unmöglich ist es nicht, aber wenn Djokovic so eine Leistung wie heute bringt, dann muss Zverev nochmal 2 Treppenstufen nach oben springen und von dort mit seiner Leistung beginnen.
Ein letztes Wort zu Fabio Fognini. Der hat gerade eben die Top 10 erreicht der Weltrangliste, weil Karen Khachanov hat gegen Juan Martin Del Potro gewonnen in 4 Sätzen und hat jetzt dafür gesorgt, dass Fabio Fognini von Platz 10 der Weltrangliste nicht mehr verdrängt werden kann. Fabio Fognini zum ersten Mal in seiner Karriere in den Top 10 der Weltrangliste. Karen Khachanov hat eben ein absolutes Armdrücken gegen Juan Martin Del Potro gewonnen. Mit 7-5, 6-3, 3-6 und 6-3. Juan Martin Del Potro vielleicht auch noch ein ganz kleines bisschen gehandicapt durch seine Knieverletzung von letztem Mal und vielleicht auch so ein bisschen gehandicapt dadurch, dass er hier schon wieder sehr viel arbeiten musste bis auf das letzte Spiel, war er nicht in der Lage, hier einen 2-0-Satzrückstand aufzuholen. Er verabschiedet sich jetzt gerade in diesem Moment, wo ich rede, von den Zuschauern auf dem Suzanne Lenglen. Aber Karen Khachanov, auch er steht zum ersten Mal in den Top 10 der Weltrangliste und steht hier im Viertelfinale. Große Leistung von Karen Khachanov.
Beeindruckendes Match. Er hat ja bisher auch keine sonderlich herausragende Saison gespielt, was man ihm aber zugutehalten muss. Er ist ziemlich konstant in den Grand-Slam-Turnieren, muss da auch erstmal besiegt werden. Und das ist ja erstmal ein Status, den man erreichen muss. So dieser, hey, muss erstmal besiegt werden, bedeutet nämlich, bringt normalerweise gute bis sehr gute Leistung bei Grand-Slam-Turnieren. Und das hier war eine sehr gute Leistung. Es war ein ziemlich ausgeglichenes Match am Anfang. Dann hatte Khachanov eine goldene Phase, ungefähr 5 Spiele lang, Ende des ersten, Anfang des zweiten Satzes. Den Vorsprung hat er dann transportiert zum zweiten Satzgewinn. Im dritten war er ein bisschen wackeliger, Del Potro besser. Und zum Ende hat Khachanov dann wieder gezeigt, was ihn hier in dieser Höchstphase auch ausgezeichnet hat. Und das war, mit welch brutaler Kraft er die Bälle tief gehalten hat. Und da konnte selbst Del Potro dann nicht mehr ansetzen und einfach selber draufhauen, weil ihn Khachanov zurückgedrängt hat, weil Khachanov so viel Power in den Schlägen drin hatte, so viel Wucht in den Schlägen drin hatte. Und das hat an seine sehr guten Matches erinnert, die er in Paris gespielt hat, die er bei den US Open gespielt hat. Ist ja immer noch nicht ganz klar, was ist eigentlich so das Potenzial von ihm. Wenn man ihn hier schaut, dann denkt man, ja, da ist schon einiges drin für Khachanov.
Das ist aber auch so ein, also Ähnlichkeiten muss man da schon erkennen in dem Spiel von Karen Khachanov und Juan Martin Del Potro. Jetzt nicht zum Beispiel im Vorhandgriff, was uns die Sandplatzgötter gelehrt haben, dass das ein komplett anderer ist von beiden. Aber insgesamt das Spiel mit dieser wuchtigen Vorhand dann auch, so ein paar Parallelen lassen sich erkennen.
Auf jeden Fall. Natürlich auch zu anderen großen Spielern. Zu einem Thomas Berdych, obwohl er einfach wahrscheinlich mehr Killerinstinkt im Spiel hat, zum Beispiel als ein Thomas Berdych. Es hat auch was von Robin Söderling, obwohl es nicht so radikal ist in seiner Anlage. Und es hat was von Del Potro dahingehend, dass er für seine Größe eine unglaubliche Konstanz drin hat. Und das macht ihn ja so spannend. Er hat so ein paar Anleihen von anderen Spielern. Man sieht ihm seine Größe an. Man sieht auch, dass er noch nicht in der Lage ist, diese Leistung immer abzurufen. Aber man ahnt, wenn er das mal schaffen sollte, über eine ganze Saison zum Beispiel, mit auf den Platz zu bringen, dann ist er sogar jemand, der vermutlich um die Nummer 1 mitstreiten kann. Davon scheint er jetzt noch entfernt, aber das war eine Ansage bei einem Grand-Slam-Turnier und chancenlos in seiner nächsten Runde ist er auch nicht.
Er wird nämlich gegen Dominic Thiem spielen und der hat heute gegen einen indisponierten Gael Monfils mit 6-4, 6-4, 6-2 gewonnen und das war vielleicht nicht sein größter Sieg, weil er auch heute den Schlag des Jahres noch produziert hat.
Das stimmt. Der war sehr beeindruckend in, glaube ich, 2- oder 3-facher Ausführung auf unserem Twitter-Feed, der Chip and Charge, zu finden. War zu einem Zeitpunkt im Match, wo Thiem schon ziemlich klar vorne war, ja, wo auch klar war, dass er gewinnen würde, aber er lief einen, also er hat einen Stop gespielt, den hat Monfils noch erreicht, hat ihn dann durch die Mitte des Courts gespielt oder vielmehr an Team vorbei, dass er in der Mitte des Courts hinter einer Grundlinie landete. Team hat zerlaufen und hat den Ball nicht einfach nur durch die Beine gespielt, sondern hat so viel Power und Spin reinbekommen, dass der Ball hinten vor der Grundlinie von Monfils landete und noch eine richtig schöne Kurve genommen hat. Also das war extrem beeindruckend.
Also den Schlag, da habe ich laut aufgeschrien hier, als ich das gesehen habe. Und ich habe genau in diesem Moment hingeguckt. Es war fantastisch. Also wirklich, also der Punkt des Jahres, ihr solltet es wirklich nachgucken auf unserem Twitter-Account @chipundcharge. Aber wir müssen über die sportliche Leistung von Dominic Thiem reden, weil der spielt sich so langsam in dieses Thema, in dieses Turnier rein. Und das war heute vielleicht seine überzeugendste Leistung. Wie gesagt, wir müssen immer noch da in Anführungsstrichen setzen, dass Monfils etwas indisponiert war und dass er vielleicht seine schwächste Leistung in diesen 10 Tagen jetzt gebracht hat. Aber Thiem spielt sich rein in dieses Turnier.
Auf jeden Fall. Wir hatten angesprochen, das Matchup oder vielmehr das Head-to-Head, also der direkte Vergleich war sehr positiv in Richtung von Thiem gewesen. Auch heute lässt sich feststellen, mit ihm hat Monfils wirklich Probleme. So ganz klar war mir nicht, wo hier der Schlüssel liegt. Vielleicht ist es der Topspin von Thiem, der Monfils zusetzt. Auf jeden Fall sind viele der Bälle von Monfils in der Hitting-Zone von Thiem gelandet. Monfils hat sich sehr schwer getan, ihn zu breaken, und irgendwer, ich weiß leider nicht mehr wer, hatte auch eine schöne Bilanz von Thiem gegen die französischen Spieler und Spielerinnen, nur die Spieler auf Twitter, und da sah man, hat eine sehr positive Bilanz gegen Monfils und gegen Jill Simon, also zwei, die dazu tendieren, nicht so unbedingt viel Tempo zu machen, aber eine negative Bilanz zum Beispiel gegen einen Jo-Wilfried Tsonga, der ihn mit seiner Explosivität in die Ecke treiben kann. Also da ist vielleicht einfach eine positive Art von Matchup, die Thiem entgegenkommt, und das hat er heute genutzt. Er wird es auch gebraucht haben, dass er da Kräfte geschont hat, denn ab jetzt beginnen die ganz, ganz großen Aufgaben.
Ab jetzt beginnt auch dieses Turnier mal so richtig nur noch die Popcorn-Nummern bereitzuhalten. Djokovic gegen Zverev, Thiem gegen Khachanov, Wawrinka gegen Federer und Kei Nishikori gegen Rafael Nadal. Die Fußballkommentatoren würden sagen, da kann der Kassenpatient nicht meckern.
Sollte auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden. Wir haben natürlich 4 Favoriten hier drin. Und wenn ich denke, dass einer, obwohl, haben wir bei Federer Wawrinka?
Haben wir da einen? Ja, wollte ich auch gerade fragen.
Wir hatten ja gestern schon drüber gesprochen, was kann Wawrinka da ausrichten. Na, sagen wir mal, wir haben 3 recht klare Matches. Thiem ist vermutlich derjenige, der am ehesten straucheln würde, weil Khachanov eben in der Lage ist, auch ihn vom Platz zu drücken. Aber ich denke, so oder so sollten wir ein sehr unterhaltsames Halbfinale bekommen.
Davon gehe ich dann auch aus. Unsere Frage, unsere Gewinnspielfrage für morgen, ihr könnt wieder die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen, die lautet: Wie viel Asse wird es bei dem Match zwischen Roger Federer und Stan Wawrinka morgen geben? Also insgesamt, nicht einer von beiden, sondern insgesamt, wie viele Asse wird es morgen geben? Kommentiert bei uns bei Facebook bzw. bei Twitter, und dann könnt ihr mit etwas Glück die aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Gestern war die Frage, wie lange dauert das Spiel von Alexander Zverev gegen Fabio Fognini, 2 Stunden 55. Und das hat wieder jemand genau auf die Minute richtig geraten und hat dann die Ausgabe sehr verdient gewonnen. Das waren die Herren, und da haben wir uns schon wieder ein bisschen verquatscht. Gleich kommen die Damen. Müssen wir sagen, die Damen liefern noch nicht ganz so ab wie die Herren in diesem Jahr. Darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Tous les Jours, unserem Daily von Chip and Charge.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
4 Viertelfinalistinnen wurden auch heute bei den Damen ermittelt. Sie sind Madison Keys, Ashleigh Barty, Simona Halep und Amanda Anisimova. Sind 4 oder 3 prominente Namen, ein nicht ganz so prominenter Name. Amanda Anisimova, die hat heute gegen Aljona Bolzova überhaupt keine Probleme gehabt, mit 6:3 und 6:0 gewonnen. Die US-Amerikanerinnen sind sehr gut vertreten in diesem Viertelfinale, und Amanda Anisimova ist die Jüngste. Mit 17 Jahren zieht sie in ihr erstes Grand Slam Viertelfinale ein, und wie souverän sie das heute gemacht hat, das war ganz, ganz beeindruckend.
Aber ein interessantes Match. Wir hatten ja in der letzten Sendung über Bolzova gesprochen. Wir beide hatten sie noch nicht so viel gesehen. Das war dann heute die erste Chance, zumindest für mich, ein ganzes Match von ihr zu sehen, was auffiel. Sie hat auf jeden Fall gute defensive Fähigkeiten. Sie war in der Lage, viele Bälle zu absorbieren und relativ tief zurückzubringen. Sie hat eine gute Rückhand die Linie entlang, aber sie hat einen kompletten Powernachteil gegen Anisimova. Und Anisimova ist ja eben eins der herausragenden Talente des Welttennis. Wir haben uns einige Male schon über sie unterhalten, seit ihrem Durchbruch letztes Jahr in Indian Wells. Was mir heute beeindruckt hat gegen Bolzova, war diese, ja, diese, es war eben kein radikaler Angriff, sondern es war ein, wie hat Otto Rehhagel das damals genannt?
Kontrollierte Offensive.
Das war's. Es war eine kontrollierte Offensive, die Anisimova hier vorgetragen hat. Sie hat sich angeschaut, wo es Bolzova war. Sie hat Bolzova weiter aus dem Platz getrieben. Irgendwann hat sie einen kurzen Ball bekommen. Den hat sie dann verwandelt. Und dafür hat sie ihre Power genutzt, aber eben nicht, um direkt den Winner zu schlagen, sondern um Bolzova über den Platz zu manövrieren und sich dann die Stelle zu öffnen für den Winner. Und das war für eine 17-Jährige unglaublich abgeklärt, aber das ist natürlich auch etwas, was sie auszeichnet, dass sie so eine Abgeklärtheit hat, dass sie sich nicht erschrecken lässt von Situationen, die ja, wird häufig noch vermutlich in Viertelfinals bei Grand Slam stehen. Das war ziemlich beeindruckend, wie sie es gemacht hat, auch wenn der zweite Satz um einiges enger war, als man das vielleicht denken mag bei 6:0. Sie war stets, sie hat das Match stets kontrolliert, war die bessere Spielerin und kriegt jetzt trotzdem die größte Aufgabe, die man als Spielerin auf dem Sandplatz bekommen kann.
Kontrollierte Offensive. Star Wars kennt er nicht, aber 30 Jahre alte Zitate von Otto Rehhagel. Amanda Anisimova trifft jetzt auf Simona Halep. Simona Halep hat dort gegen Iga Swiatek mit 6:1 und 6:0 gewonnen. Simona Halep war unerbittlich, das müssen wir in aller Deutlichkeit sagen. Aber Iga Swiatek ist vielleicht so ein bisschen eingeknickt vor dieser ganz großen Gelegenheit beziehungsweise vor dieser ganz großen Aufgabe heute. Simona Halep hatte keine Stunde gespielt, da war sie schon wieder unter der Dusche 6:1, 6:0. Iga Swiatek, sie wird dadurch lernen, aber das fand ich schon ein bisschen schade heute.
Ganz ehrlich, ich habe nichts gesehen von dem Match. Ah. Ich habe gedacht, es würde noch laufen, als ich lief eben während des vierten Satzes von Zverev gegen Fognini. Ich dachte, danach könnte ich in Ruhe mir das noch anschauen, zumindest den zweiten Satz oder so, und habe einfach nicht mitbekommen, dass es zu Ende gegangen ist. Wir hatten gestern über das Match im Vorhinein gesprochen, hatten die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass sie zu nervös sein könnte, weil sie einfach gegen Pulk so nervös gewesen war, den ersten Satz verloren hat. Hier hat sie sich dann anscheinend von dieser Nervosität nicht mehr erholen können. Wie gesagt, es ist ja nicht nur, dass sie gegen Halep spielt, es ist dass sie auf dem Chatrier spielt, der einfach ein ganz eigener Tenniscourt ist. Und trotzdem würde ich nicht zu viel hineinlesen in diese Niederlage. Bei den Australian Open hat sie ähnlich einen abbekommen, glaube ich, 0-2 verloren gegen Camilla Giorgi, hat seitdem sehr gute Resultate gehabt. Und wäre das hier in der ersten oder zweiten Runde passiert, dann hätten wahrscheinlich alle drüber hinweggeschaut. Jetzt ist es im Achtelfinale passiert. Ist für sie bitter, passiert. Ich gehe davon aus, dass wir sie noch stärker in Zukunft erleben werden.
Ja, Iga Swiatek hat hier ein überragendes Turnier gespielt. Jetzt ist sie halt vor eine Wand gelaufen. Simona Halep wird auf Amanda Anisimova treffen. Und Simona Halep ist hier natürlich auch die ganz klare Favoritin. Du hast es gesagt, es ist vielleicht die größte Aufgabe, die man im Moment auf Sandplatz haben kann.
Natürlich, man schaut sich die Power an von Anisimova und denkt, wow, okay, es gab andere Powerspielerinnen, die in der Lage gewesen sind, gegen Halep zu gewinnen. Nur Halep kann auf dem Sand eben wirklich so viel absorbieren, so viel kontern. Wenn Anisimova dort die Angriffe fährt, die heute gegen Bolzova erfolgreich gewesen sind, dann fliegen ihr die Bälle wahrscheinlich einfach um die Ohren zurück, die Linien entlang. Und von daher wird sie sehr viele Winkel finden müssen, etwas, was sie durchaus kann. Sie wird sehr gut aufschlagen müssen. Sie wird ähnlich gut returnieren müssen, wie sie es bisher in diesem Turnier gemacht hat. Und trotzdem bedeutet das wahrscheinlich nur, dass es eine einigermaßen gute Chance haben wird. Und von daher, ich denke, dass Halep hier sowas wie 80% Favoritin ist, vielleicht sogar ein bisschen höher.
Simona Halep gegen Amanda Anisimova ist das eine Viertelfinale. Das andere werden Madison Keys und Ashley Barty bestreiten. Madison Keys gewann heute gegen Katerina Siniakova sehr klar mit 6:2 und 6:4. Das waren beides Matches, die heute Morgen um 11 Uhr stattfanden, vor ganz wenigen Zuschauern dort in Paris und die auch so ein bisschen unter dem Radar verliefen. Aber Madison Keys können wir uns darauf einigen, das haben wir letztes Mal schon gesagt, sie ist inzwischen ein absoluter Stammgast in der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers und dass sie hier auf dem Sandplatz, den sie eigentlich selber gar nicht so toll findet, ins Viertelfinale einzieht, ist eine gute Leistung, gerade gegen Katerina Siniakova, die vorher so toll gespielt hatte. Madison Keys in zwei Sätzen im Viertelfinale, gute Leistung von ihr.
gute Leistung, keine Riesenüberraschung. Ich glaube, wir hatten beide genau das Viertelfinale getippt, einfach weil Keith bei den Grand Slam Turnieren so, ich will nicht sagen aufdrehen kann, sondern er zu sich selber finden kann. Das ist eine der Fragen des Tages gewesen, wie macht Keith das? Lindsay Davenport hat sich so ein bisschen dazu geäußert, hat eben auch von so einer gewissen Ruhe gesprochen, die Keith in diesem Format finden kann, was ja in einem gewissen Maße auch nicht so hektisch ist wie ein reguläres Turnier. Hier wird alle 2 Tage gespielt. Wenn man gut darauf vorbereitet ist, kann man sich so ein bisschen reinleben in die Situation. Und heute hat Keith dann eben auch einen Leistungssprung hingelegt gegen Siniakova, die nicht überragend gespielt hat, aber ganz gutes Tennis gespielt hat. Und was Keith hier wirklich, finde ich, beeindruckend gemacht hat, war, wie sie mit der Rückhand von Siniakova umgegangen ist. Siniakovas Rückhand war der Schlüssel gegen Osaka, einfach weil sie so eine zuverlässige Rückhand hat, mit der sie immer und immer wieder cross gehen kann. Aber Keith hat da sehr, sehr viele Bälle tief zurückbekommen und hat dann die kurzen Bälle von Siniakova bekommen und ist damit der Vorhand draufgegangen und musste da dann gar nicht dieses krasse Risiko gehen, was ihr Spiel sonst häufig so ausmacht, sondern sie konnte dann einfach ordentlich platzierte, immer noch schöne, heftige Vorhände platzieren und hat so immer und immer wieder Punkte gewonnen. Und da hat ihr sicherlich geholfen, dass der Platz ein bisschen schwerer war, dass die Bedingungen eher kühler waren, aber so soll es auch im Rest des Turniers sein. Also kann sein, dass das hier ein Turnier ist, bei dem Keith wirklich nochmal einen Schritt weiter macht, als sie es bisher schon geschafft hat.
Sie muss aber dafür erstmal im Viertelfinale an Ashleigh Barty vorbei. Die hat heute gegen Sofia Kenin mit 6:3, 3:6 und 6:0 gewonnen. Im dritten Satz war für Sofia Kenin nichts mehr zu holen. Im zweiten Satz hat sie auch etwas überraschend das Break geholt, das Entscheidende, um dann diesen zweiten Satz zu gewinnen. Ashleigh Barty, es fällt mir nur eine Vokabel dazu ein, Bierruhe, mit der sie auf dem Platz ist und mit der sie dann ihre Gegnerinnen auch wegarbeitet und sie dann, ja, wegverpackt quasi. Also ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das Spiel beschreiben soll von Ashleigh Barty. Sie ist unglaublich ruhig, sie ist unglaublich gefasst und sie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie spielt ihren Stiefel weiter, sie spielt ihn immer mit wenig Fehlern und da muss man erstmal dran vorbeikommen. Das finde ich sehr beeindruckend am Spiel von Ashleigh Barty.
Und es war auch, eigentlich gab es nie eine wirkliche Frage, glaube ich, ob sie das heute gewinnen würde. Also das Match lässt sich so beschreiben, Barty ist sehr, sehr gut reingekommen. Ersten 5, 6, 7 Spiele war sie sehr, wirklich auf sehr hohem Niveau operiert. Man hat Kenin angemerkt, hey, okay, es ist vielleicht auch schwierig, nach dem Sieg gegen Serena Williams hier zurückzukommen und auf eine zu treffen, die wirklich null Anzeichen von Nervosität zeigt und einfach nur ihren Stiefel runterspielt. Dann ist Kenin ein bisschen angekommen. Entschuldigung, in dem Match hat sich das Break geholt, blieb dann eben in diesem Match drin bis Mitte des zweiten Satzes, hat, wie du schon sagst, etwas überraschend das Break dann im zweiten Satz geholt, hat den dann auch gewonnen. Man merkte, dass Kenin da allerdings einiges an auch emotionaler Kraft verbraucht hat, hat sich sehr viel angefeuert und Barty hat dann einfach 10% draufgelegt und weiter in Stiefel runtergespielt und da dann die Art von Tennis gezeigt, die sie eben bis in die absolute Weltspitze geführt hat. Also ein starker Aufschlag, eine sehr, sehr gute Vorhand, eine Rückhand, mit der sie einfach sehr viel vorbereiten kann, sehr viel neutralisieren kann von den Gegnerinnen. Und das hat sie hier dann heute wieder richtig gut gemacht im dritten Satz. Jetzt bin ich gespannt, wie es gegen Keith läuft. Beiden haben 2-mal gegeneinander gespielt. Einmal auf Sand hat Keith gewonnen, hier bei den French Open vor 2 Jahren. Einmal hat Barty in diesem Frühjahr gewonnen im Davis Cup, im Fed Cup gegen Madison Keys. Ich halte es für eine relativ ausgeglichene Sache. Vielleicht Keys leichte Favoritin, vor allem wenn die Bedingungen relativ schwer sind, weil sie noch ein bisschen mehr Power in ihren Schlägen hat. Aber ich denke, das könnte ein gutes Match werden.
Madison Keys gegen Ashleigh Barty, Simona Halep gegen Amanda Anisimova, Sloane Stephens gegen Joe Konta und Markéta Vondrousova gegen Petra Martic. Das sind die Matches, die wir bei im Viertelfinale der Damen sehen. Morgen geht es direkt weiter. Wir werden morgen die erst auf dem Châtrier Sloane Stephens gegen Joe Konta erleben, dann Kei Nishikori gegen Rafael Nadal und auf dem Suzanne Longlen gibt es erst Stan Wawrinka gegen Roger Federer und danach Markéta Vondrousova gegen Petra Martic. Ich behaupte jetzt mal, das falsche Herrenmatch ist auf dem Longlen.
Aber auf der anderen Seite kann man Nadal nicht auf den Longlen verschieben. Nee, das wäre Majestätsbeleidigung. Ja. Und er ist der König von Paris. Da braucht man nicht drum rumreden. Aber es steckt ein gewisses Risiko drin. Und das ist einfach, was passiert mit dem Wetter. Normalerweise ist es so, dass die beiden Damen und die beiden Herren Viertelfinals quasi zeitgleich stattfinden. Für morgen wird wieder eher kühles Wetter angesagt. Es besteht wohl sogar die Gefahr von längeren Regenschauern oder von Gewittern. Was passiert also zum Beispiel, wenn Wawrinka und Federer durchkommen und Nadal dann gegen Nishikori am Tag darauf nochmal wiederkommen muss? Und dann wird ein Halbfinale gespielt zwischen Wawrinka und oder Federer und auf der anderen Seite Nadal, und Nadal hat keinen Ruhetag gehabt. Also da würde er sicherlich auch nicht glücklich drüber sein. Es ist ein gewisses Risiko auf jeden Fall, was hier eingegangen wird. Wie gesagt, die Idee dahinter ist, ein Maximum an Fernsehzeit für die beiden Herren-Matches zu bekommen. Das ja, ist wahrscheinlich einfach so, und ein Risiko schwingt trotzdem mit.
Wir können noch sagen, dass morgen dann auch Kevin Kravitz und Andreas Mies wieder auftreten werden. Die werden nämlich auf dem Court 1 antreten. Das dritte Match ist das auf dem Court 1 gegen Dusan Lajovic und Janko Tipsarevic. Wir haben heute übrigens gesehen, dass nämlich Guido Peller und Diego Schwartzmann ins Halbfinale bei den Herren im Herrendoppel gegangen sind. Das ist eine große Überraschung, weil mit denen hat so überhaupt niemand gerechnet. Die haben heute gegen Roger und Tikau gewonnen in zwei Sätzen, und Juan Sebastian Cabal und Robert Farah sind auch im Halbfinale. Die können jetzt nicht gegeneinander spielen. Aber Peller und Schwartzmann sind die Halbfinalgegner vom Sieger Lajovic Tipsarevic gegen Kevin Kravitz und Andreas Mies. Wir werden euch natürlich dann morgen dann auf Twitter und auf Facebook dann darüber unterrichten, wie das Spiel gelaufen ist. Aber Kravitz, Mies, Lajovic Tipsarevic, ich weiß nicht, ob die beiden heute so gut schlafen, Kravitz und Mies.
Ist eine große Chance, wobei man sagen muss, dass Peller und Schwartzmann, obwohl bisher nicht als überragende Doppelspieler in Erfahrung oder in Erscheinung getreten, natürlich sehr gefährlich theoretisch als Doppel sein können, weil sie einfach hinter der Grundlinie stehen können und beide sehr, sehr gute Grundlinienspieler sind. Peller mit seiner Linkshänder-Vorhand, die sehr unangenehme Winkel bringen kann. Schwartzmann, der so viel Druck hinten von der Grundlinie machen kann, das kann ein potenziell unangenehmes Doppel sein, aber erstmal müssen natürlich Lajovic und Tipsarevic geschlagen werden. Tipsarevic, kompetenter Spieler am Netz. Lajovic wird für den Druck von hinten sorgen. Also das ist durchaus eine Herausforderung, wobei man sagen muss, Kravitz und Mies sind eben das eingespielte Team.
Wir werden es morgen besprechen, wie gesagt, auf Twitter und dann nachher natürlich auch in unserem Daily Tous les Jours, welches jetzt schon wieder zu Ende ist. Wir danken für euer Zuhören. Wir haben es heute schon auf Twitter bekannt gegeben. Wir freuen uns sehr über die gestiegene Aufmerksamkeit in den letzten Wochen. Ist deutlich mehr geworden. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr und euch das gefällt, dann freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes oder wenn ihr uns einfach so weiterempfehlt. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Und denkt an die Gewinnspielfrage: Wie viele Asse werden morgen im Spiel zwischen Roger Federer